Sie haben sich die Gesangsproduktion in Vogelgehirnen angeschaut, genauer gesagt im Gehirn von Zebrafinken und da genauer die Plastizität in diesem Gehirnbereich, die da fürs Lernen zuständig ist, so habe ich das gelesen. Inwiefern sind da Zebrafinken für Sie auch geeignet gewesen, das herauszufinden und inwiefern, also was haben Sie über diese Zebrafinken zum Beispiel auch herausgefunden, was so eine Art Lernfähigkeit da ausmachte und inwiefern man da vielleicht auch Vergleiche zum Menschen ziehen kann?
Also Zebrafinken sind die beliebten Paradetiere der Vogelgesangsforschung, was die Neurobiologie betrifft. Es gibt noch ein paar andere Arten, die auch gerne beforscht werden, aber ein großer Vorteil dieser Zebrafinken ist, dass die sich gut züchten lassen und dass die in einem relativ überschaubaren Zeitraum ihren Gesang lernen. Die kleinen männlichen Vögel bei dieser Art lernen den Gesang in der Regel von den Vätern oder von anderen singenden Männchen um sie rum. Bei den Zebrafinken singen die Weibchen nicht. Bei vielen anderen Arten ist das anders. Und weil die sich gut züchten lassen und ziemlich robust sind und eben auch ihren Gesang erlernen, sind die schon lange ein Modelltier letztlich auch für den Spracherwerb bei Menschen. Also traditionell haben die Vogelforscher tatsächlich den Gesang viel häufiger mit der Sprache verglichen bei Menschen und das Tier eben als Modell für die menschliche Sprachentwicklung gesehen oder Sprechentwicklung als parallel zur menschlichen Musik. Aber auch der Vergleich lässt sich gut ziehen. Ich finde den persönlich sogar plausibler.
Ich fände auch interessant, wie die Zebrafinken, also wie sie sozusagen sowas erlernen und wie das vergleichbar ist mit dem, wie sowas beim Menschen erlernt wird.
Also traditionell wird da eine große Nähe gesehen, denn junge Zebrafinken lernen ihren Gesang nur, wenn sie auch Gesang hören. Das ist wie bei Menschen auch. Also wir können nicht sprechen lernen, wenn wir nicht andere Menschen um uns herum sprechen hören. Und Menschen lernen auch nicht vom Fernseher sprechen. Also wir brauchen schon die Interaktion dazu. Das ist bei vielen Vogelarten auch so. Es gibt Vögel, die auch vom Band lernen. Also wenn man denen nur vom Band Vogelgesang vorspielt, dann werden die dann auch erlernen. Und die Zebrafinken gehören dazu. Aber zum Beispiel sind die Nachtigallen anders. Die brauchen ein echtes Gegenüber, das irgendwie mit ihnen interagiert. Das kann auch ein Hund sein, den man da hinsetzt, während man der kleinen Nachtigall, die lernen soll, den Nachtigallengesang vorspielt. Aber das muss irgendwie ein Wesen sein, das ihr gegenüber sitzt, sonst klappt das nicht. Aber wie gesagt, die Zebrafinken lernen auch ganz bereitwillig vom Band. Sie lernen allerdings auch besser, wenn sie einen echten Vogel vor sich haben, mit dem sie interagieren können. Beim Menschen, ja wie gesagt, das ist bei Menschen tatsächlich parallel. Auch Kinder müssen von echten Vorbildern lernen. Und die kleinen Vögel lernen auch ziemlich spezifisch den Gesang der erwachsenen Vögel, die mit ihnen interagieren. Das ist bei uns in der Sprache natürlich auch so. Wenn wir Sprache lernen, lernen wir natürlich die Sprache, die um uns herum gesprochen wird und nicht irgendeine andere. Was auch parallel ist, eine ganz andere Geschichte, die mit dem Lernen an sich erstmal nichts zu tun hat, ist, dass bei vielen Vogelarten sich tatsächlich lokale Kulturen rausbinden, also sowas wie lokale Dialekte. Auch das ist ähnlich zwischen dem Sprechen, also zwischen menschlicher Sprache und dem Gesang der Vögel. Ich persönlich sehe immer eine noch größere Nähe in musikalischem Verhalten bei Menschen, also Musik machen und dem Vogelgesang, weil der Gesang der Vögel, anders als die Rufe der Vögel, die der Sprache teilweise ganz ähnlich sind, aber dieser Gesang der Vögel hat mehr Performance-Charakter.
Aber welche Rolle spielt der Gesang so im Sozialleben der Tiere? Es gibt die Rufe, die eine klare Funktion im Sozialleben haben, mit Rufen oder Warnen oder einen Ort bekannt geben. Mhm. Was kann alles der Gesang dann sein für die Tiere untereinander?
Also die Forschung hat das traditionell ganz klar eingeordnet und gesagt, Gesang gibt es in zwei Kontexten, nämlich zum Anlocken von Weibchen, also denn bei vielen Arten singen die Männchen und posen da richtig, damit Weibchen zuhören und sie toll finden. Also das geht wirklich um Partnerwerbung. Und der zweite Kontext ist Revierverteidigung gegen andere Männchen. Und beides stimmt auch. Also in beiden Kontexten wird viel gesungen und es sind prominente Kontexte, in denen Vögel singen. Das heißt, im Frühling, wenn die Nachtigallen zum Beispiel zurückkommen, dann fangen die Männchen gleich an zu singen. Ein ganz bisschen später kommen auch die Weibchen zurück. Die haben feste Gegenden, wo die einzelnen Vögel wieder hin zurückgehen. Also dann suchen sich die Weibchen die Männchen aus, verpartnern sich und dann hören irgendwann die Männchen auch auf zu singen. Also das ist ein klassischer, gut beschriebener Kontext, in dem Männchen singen. Dann dieser zweite Kontext ist auch gut belegt. Gerade Nachtigallen zum Beispiel, aber viele andere Vogelarten auch, haben Reviere. Also die Männchen haben erstmal ein Revier in der Regel. Dann singen sie in ihrem Revier und zeigen damit, das hier ist mein Revier. Wenn dann ein Eindringling kommt und ihnen das Revier streitig machen will, dann kann es auch zu Kämpfen kommen, aber bevor sie kämpfen, singen sie erstmal gegeneinander an. Das heißt, dieses Singen wurde oft als aggressives Signal auch interpretiert, mit dem man aggressiv sein Revier verteidigt, aber eben nicht so aggressiv wie im Kampf. Es gibt darüber hinaus aber noch andere Momente, wo Vögel singen, die in diese beiden Schemata von Partnerwerbung und Revierverteidigung gar nicht reinpassen. Also es gibt zum Beispiel auch viel Duett-Singen, insbesondere bei tropischen Arten ist das beschrieben worden, wo wirklich beide Partner zusammen singen. Das klingt manchmal tatsächlich, als würde einer singen, und es ist womöglich häufiger als wir wissen. Dann gibt es zum Beispiel bei den Zebrafinken, die singen wie verrückt, obwohl sie überhaupt keine Reviere haben. Und die singen auch nicht nur zur Zeit der Partnerwahl. Also da wissen wir eigentlich gar nicht, wofür das gut ist. Und ich finde eine gar nicht so doofe Hypothese, die man nochmal testen müsste, aber eine gar nicht so doofe Hypothese wäre, dass die vielleicht einfach singen, weil es ihnen Spaß macht und weil sie es schön finden. So wie wir Musik machen.
Ich habe da gerade zu den Zebrafinken, da Sie die ansprechen, auch hier ein Beispiel und würde Sie mal bitten, mit zuzuhören, und dann können wir mal gucken, ob sich da irgendwie etwas für Sie schon analysieren lässt oder ob das vielleicht doch die Lust am Singen ist, die da eventuell hier den Zebrafinken motiviert zu singen. Wir hören mal rein. Ja, da muss man dazu sagen, das sind zwei Zebrafinken gewesen, die zueinander in einem Käfig geflogen oder gehüpft sind. Was würden Sie sagen, wenn Sie das jetzt so gehört haben?
Also, woher kommt denn diese Aufnahme? Ich meine, diesen Gesang zu kennen, und das muss nicht sein, dass das stimmt. Die klingen teilweise auch recht ähnlich, aber das ist ein ganz typischer Zebrafinkengesang, ne? Das ist im Grunde nur eine Strophe, die immer wieder variiert wird. Ich würde sogar vermuten, dass da nur einer der beiden gesungen hat, kann das sein? Also das macht für mich Sinn, weil bei den Zebrafinken die Weibchen tatsächlich nicht singen, und da ist es auch wirklich so, dass oft, wenn man ein Männchen in einem Käfig hat und ein Weibchen dazusetzt, dann fängt das Männchen oft erstmal an zu singen. Also es muss sich natürlich auch wohlfühlen. Vögel, die sich irgendwie, die gerade irgendwo verpflanzt wurden in einem anderen Käfig, die singen erstmal nicht gerne, die sind erstmal, das gruselt die, aber so ein Männchen, oder es kann auch ein Männchen sein, das mit seinem Weibchen irgendwie schon immer in diesem Käfig ist. Also das klingt wie so ein typischer Gesang, das ist doch eine richtige Performance eigentlich gewesen, ne? Ich meine, für einen Menschen klingt das erstmal auch ein bisschen wie eine quietschende Tür und auch ein bisschen eintönig, weil die halt nur diese eine Strophe haben, die sie mit relativ wenig Variation immer wieder wiederholen. Aber auf der anderen Seite, wenn man diesen Gesang sehr häufig hört, kann man den auch als Mensch ganz jazzy finden, finde ich, weil es diese vielen Wiederholungen gibt und die machen so einen lustigen Rhythmus. Also ich mag diesen Gesang ganz gerne. Und das ist ein ganz typischer Gesang für ein Männchen, das einem Weibchen gerade was vorsingt.
Ich habe hier noch einen anderen Gesang mitgebracht, mit dem Sie sich gerade auch, wie ich gelesen habe, beschäftigen. Wir hören zunächst einmal rein. Das müsste ein Sprosser sein, den wir da hier gerade hören. Mit den Sprossern beschäftigen Sie sich gerade auch, mit dem Gesang des Sprossers. Was macht den so genau aus und besonders, dass Sie dazu auch forschen?
Sprosser singen wesentlich komplexer als Zebrafinken. Die haben viele Gesangstypen, bis zu rund 25, glaube ich, pro Vogel. Ich habe da vor allen Dingen den Rhythmus untersucht zuletzt und gefunden, dass auf einem sehr abstrakten Level Sprosserrhythmen musikalischen Rhythmen ziemlich ähneln. Ich habe da zwei Studien zu. Die eine ist schon veröffentlicht, die andere, an der arbeite ich noch. In der ersten Studie haben wir gezeigt, dass bestimmte mathematische Muster der Wiederkehr von Elementen, also wie so ein Motiv, das immer wieder vorkommt, aber innerhalb von so einer kleinen Strophe. Und Muster wie Drifts, wo sich Dinge langsam verändern, in eine bestimmte Richtung, wie so ein Crescendo oder ein Accelerando in der Musik, dass die in diesem Vogelgesang vorkommen. Also die eigentliche Message ist, dass so bestimmte Komplexitäten in Rhythmen, wie dass Dinge überhaupt wiederkehren und dass Dinge sich langsam entwickeln und in musikalische Bewegung über mehrere Noten hinweg möglich ist, dass das womöglich gleich ist zwischen Vogelgesang und Musik. Das müsste noch weiter untersucht werden, um wirklich bewiesen zu sein. Aber das war schon mal spannend, dass wir einen ersten Schritt in diese Richtung nehmen konnten. Das Zweite ist, dass wir uns Rhythmus in ganz kleinen Zeitfenstern angeschaut haben, nämlich immer nur als nebeneinanderliegende Intervalle. Also eine ganze Sequenz kann man sich als hintereinanderliegende Intervallpärchen vorstellen. Und die haben wir analysiert. Und zwar in Bach-Piano, also Klavier-Wettbewerb-Performances. Und das haben wir dann mit diesen Sprosser-Gesängen verglichen. Das waren die Goldberg-Variationen von Bach. Und es hat sich gezeigt, dass es bestimmte Klassen von Rhythmen gibt, sowohl bei den Musikern als auch bei den Vögeln. Und dass es eben nicht so ein Kontinuum gibt von verschiedenen, von Intervallen, von kurz nach lang, die irgendwie beliebig hintereinander vorkommen können, sondern dass die Abfolge von Intervallen nur in bestimmten Klassen geschehen darf. Das heißt, wir haben sowas wie 1:1 Rhythmen, ta-ta-ta-ta-ta, da geht immer derselbe Rhythmus weiter. Oder wir haben 1:2 Rhythmen, tada, erst was Kurzes, dann was Längeres. Im Swing ist das zum Beispiel sowas, da unterliegt dem ganzen swingenden Stück so ein ungleicher, ungefähr 1:2 Verhältnisrhythmus, tadam, 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 der sich durchs ganze Stück zieht. Und solche Phänomene finden wir eben in dem Vogelgesang auch. Ja, also wichtig ist, dass es Klassen von Rhythmen gibt und eben nicht so ein Kontinuum. Und wir wissen gar nicht genau, warum das so sein könnte. Eine Hypothese ist, dass es sich bei beiden ja um kulturell weitergegebene Verhaltensweisen handelt. Das heißt, wir generieren komplexe Sequenzen, musikalische Sequenzen von Tönen oder also zum Beispiel im Gesang oder mit dem Instrument oder Vogel eben auch mit der Stimme. Und die werden gelernt von der Generation vorher und tragen sich so immer weiter durch die Generation. Und es kann sein, dass dieser Mechanismus der intergenerationellen Weitergabe automatisch dahin führt, dass Klassen entstehen. Klassen von Tondauern, Klassen von Tonhöhen, denn die lassen sich viel schneller lernen und viel schneller wiedererkennen.
Sie beschäftigen sich ja genau mit dem Gesang von Singvögeln, auch so ein bisschen im Vergleich eben mit dem, wo gibt es da Ähnlichkeiten mit menschgemachter Musik, vor einem verhaltensneurobiologischen Hintergrund. Und ich glaube, interessant wäre das ja dann auch, so einen anthropologischen, historischen Zugang dazu zu wählen, nämlich wann haben Menschen begonnen, so wo war der Beginn der Musik? Und wie vielleicht auch beeinflusst ist genau dieses durch zum Beispiel Natur und den Gesang von Vögeln? Weiß man darüber schon etwas? Was als erstes da war, ist leicht zu sagen. Aber ja, wie sich sowas vielleicht historisch bedingt hat?
Also wir haben über die ganze Musikgeschichte, über die wir Bescheid wissen, immer wieder viele, viele Beispiele davon, dass sich Menschen von Vögeln haben inspirieren lassen für ihre eigene Musik, für ihre Komposition oder auch, dass sie oft Instrumente gemacht haben, mit denen man, also wie Flöten oder sowas, mit denen lässt sich ja Vogelgesang eigentlich gut imitieren. Also das ist da so eine, dass natürliche Klänge und insbesondere Vogelgesang eine tolle Inspiration für Musik immer schon waren. Ich glaube, daran gibt es keinen Zweifel. Dass natürlich evolutionär gesehen der Vogelgesang zuerst da war, daran gibt es auch keinen Zweifel. Das liegt aber nur daran, dass die Vögel zuerst da waren. Also die sind einfach viel älter als die Menschen, ne? Und das sind ja quasi Saurier. Was auch klar ist, ist, dass es zwischen dem Vogelgesang und unserer Musik oder auch unserer Sprache keine direkte evolutionäre Linie gibt. Denn wir haben uns, das sind nicht unsere Vorfahren. Und der Gesang oder die Fähigkeit zu diesen komplexen, hierarchisch organisierten Lautäußerungen, die ist nicht was auf einen gemeinsamen Vorfahren zwischen Mensch und Vogel zurückgeht. Die konnten nicht singen. Das heißt, es handelt sich hier um Entwicklungen, die irgendwie parallel passiert sind. Einmal beim Vogel und einmal beim Menschen und wahrscheinlich auch noch bei vielen anderen Tieren. Also auch Mäuse singen, die lernen wahrscheinlich ihren Gesang nicht. Wir wissen da relativ wenig drüber, weil wir deren Gesang nicht hören können. Da gab es vor rund 10 Jahren die erste Veröffentlichung drüber. Mäuse singen im Ultraschallbereich, aber sie singen eben. Das klingt auch, wenn man das runtertransponiert in unseren Hörbereich, klingt es auch ein bisschen wie Vogelgesang. Also es gibt, wie gesagt, womöglich sehr viele Gruppen anderer Tiere, die auch sowas wie ein Gesangsverhalten haben. Wale singen übrigens auch. Und also Menschen haben sich immer wieder von Vogelgesang inspirieren lassen für ihre Musik. Aber wir machen dennoch Menschenmusik. Also selbst die obsessivsten menschlichen Musiker, wie zum Beispiel Olivier Messiaen, der wirklich mit Vogelgesang völlig besessen war, die machen am Ende doch Musik, die ein bisschen nach Vogel klingt, aber eigentlich menschliche Musik ist. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen unserer Musik und dem Gesang vieler Vögel, insbesondere in unseren Breiten, ist, dass der Vogelgesang viel schneller ist. Die einzelne Note ist einfach, also die Noten folgen viel schneller aufeinander als in unserer Musik. Und das ist erstens technisch schwer, über diesen Schnelligkeitsunterschied hinwegzukommen. Also deswegen kann jetzt Messiaen nicht so gut was komponieren, was wirklich so wie exakt wie Vogelgesang klingt. Aber auch in dem Moment, wo wir die technischen Möglichkeiten hätten, nämlich zum Beispiel mit elektronischer Musik, produzieren wir eigentlich keinen Vogelgesang. Also wenn wir und auch keine Tempos, die so schnell sind wie Vogelgesang. Und das liegt auch daran, dass wir auch von der Perzeption her, von der Wahrnehmung her, dem Vogelgesang nicht so gut folgen können. Vogelgesang klingt für uns oft leichter verständlich, wenn wir den technisch langsamer machen. Und da kommt es zu ganz lustigen Effekten. Manche Vogelgesänge klingen nämlich im Originaltempo wie schnelles Zwitschern, aber wenn wir die langsamer abspielen, dann klingen die teilweise viel mehr wie Musik. Also und das ist was, da können wir mit unserer Wahrnehmung leider nicht mithalten mit den Vögeln. Aber trotzdem, also mit elektronischer Musik kann man auf der anderen Seite natürlich Vogelgesang einbauen in die Musik. Das wird auch zuhauf gemacht. Der klingt dann aber immer noch wie Vogelgesang. Mhm. Also es gibt handfeste Unterschiede, zum Beispiel im Tempo, aber auch im Frequenzbereich. Also Vogelgesang ist halt auch sehr hoch. Und wir machen selten Musik, die jetzt so hoch wäre, weil die einfach für uns eintönig klingt. Wir haben auch einen größeren Bereich, in dem wir hören können, größeren Frequenzbereich als viele Vögel.